HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ingo von Münch, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Es ist gar nicht so häufig, dass ich nicht so recht weiß, Herr von Münch, wie ich einen Studiogast eigentlich einführend vorstellen soll. Bei Ihnen geht mir das so, da ist so viel zu sagen eigentlich, was Sie in Ihrem, ich kann auch sagen, langen Leben ja eigentlich schon gemacht haben. Ich fange einfach mal an. Sie sind Jahrgang 1932, das heißt, Sie werden demnächst 86. Sie sind Jurist, hatten bis zu Ihrer Emeritierung 1998 eine Professur für Verfassungs- und Völkerrecht inne. Sie waren Vorsitzender der Hamburger FDP. Von 1987 bis 1991 waren Sie auch Senator für Wissenschaft und Kultur und zweiter Bürgermeister in Hamburg. Also es fällt auf, man könnte sagen, Ihr Leben ist doch sehr reich. Und es fällt auf, Sie sind Wissenschaftler, aber Sie haben ja auch so, auch ein Buchtitel von Ihnen, 6 spannende Jahre aktiv in der Politik verbracht. Was liegt Ihnen mehr, wenn Sie darauf zurückblicken? Das Denken oder das Gestalten?
Also darauf kann ich eine klare Antwort geben. Das wissenschaftliche Denken, das war mein Beruf von Jugend an im Grunde genommen. Ich bin relativ früh Professor geworden und habe das viele Jahre gemacht. Und dann habe ich diesen Ausflug in die Politik praktiziert. Das Wort praktizieren ist nicht falsch. Ich habe es auch als ein Praktikum im Staatsrecht angesehen. Aber ich habe meine Zeit als Politiker immer als eine Übergangszeit angesehen, die zeitlich begrenzt sein sollte. Also ich halte nichts von den Menschen, oder ich will es vorsichtiger formulieren, ich bin kritisch eingestellt auf solche Lebenskarrieren, wo jemand mit kurz nach 20 im Bundestag sitzt und dann nicht wieder weggeht.
Berufspolitiker sozusagen.
So ist es. Ja, ich halte es für ganz wichtig, dass man zunächst eine Ausbildung abschließt. Das habe ich Studenten auch immer gesagt, wenn die mich nach meinen Erfahrungen fragten. Schließ dein Studium ab, mach deine Berufsausbildung und praktiziert ein paar Jahre in einem Beruf. Weil dann ist auch das Zurückgehen leichter. Dann fällt man nicht ins Nichts.
Sie haben ja im letzten Jahr Ihr bislang letztes Buch veröffentlicht. Ich weiß ja nicht, ob noch welche kommen. Und dieses Buch heißt Meinungsfreiheit gegen Political Correctness. Und das soll vor allem Thema heute hier in unserem Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur sein. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie sich mit Meinungsfreiheit beschäftigt haben. Das durchzieht ja sozusagen Ihre Berufslaufbahn, oder?
Ja, das stimmt. Und das lässt sich erklären aus meinem Geburtsjahr. Ich war in der Nazizeit zwar ein Junge, aber ich habe die Nazizeit sehr bewusst miterlebt. Ich war am Ende ja 13 Jahre alt und mir war damals immer geläufig, dass man vorsichtig sein musste beim Sprechen. Dass schon ein regimekritischer Witz gefährlich war. Und ich kann wirklich sagen, dass ich aus dieser Nazizeit den Wert der freien Meinungsäußerung mitgenommen habe. Ich habe dann darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe später in einem von mir herausgegebenen Grundgesetzkommentar die einschlägige Bestimmung, Artikel 5 des Grundgesetzes, kommentiert. Und das Thema hat mich immer wieder begleitet.
Artikel 5 erwähnten Sie gerade schon. Und in diesem Artikel 5 heißt es ja, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und dann heißt es auch noch, eine Zensur findet nicht statt. Finden Sie denn, dass die Meinungsfreiheit heute bei uns in Deutschland in irgendeiner Weise gefährdet ist?
Also ich würde es nicht überdramatisieren und man sollte sich auch vor Übertreibungen hüten. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit, so wie es in dem Grundgesetz wie Sie es eben zitiert haben, ja niedergelegt. Es steht nicht auf dem Papier, sondern dieses Grundrecht existiert. Aber es gibt Gefährdungen und Bedrohungen, das sehe ich schon. Und schon 2013 hat ja Allensbach festgestellt, dass 30% der deutschen Bevölkerung meinen, man müsse bei dem, was man äußert, vorsichtig sein. Und auch eine gefühlte Gefährdung ist eine Gefährdung. Und insofern glaube ich, dass man schon Bedrohungen und Gefährdungen sehen muss. Michael Friedmann hat mal gesagt, du kannst in Deutschland alles sagen, was du willst. Du musst nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und die Konsequenzen können heute bis zu sozialer Ächtung gehen oder dass man in einer bestimmten politische Ecke gestellt wird oder dass Kunsterzeugnisse nicht mehr gezeigt werden dürfen. Also es gibt Gefährdungen, ja.
Jetzt haben wir ja eigentlich ein aktuelles Beispiel für ja wirklich gelungene Meinungsfreiheit in einem problematischen Fall. Also im November diesen Jahres stellte ja die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Alexander Gauland ein. Der hatte ja gesagt, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Und die Begründung war, dass das Verfahren eingestellt wurde, dass dieser Satz durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei und nicht als Volksverhetzung zu verstehen sei. Das ist ja durchaus ein Sieg für die Meinungsfreiheit, das wäre eine starke Meinungsfreiheit, auch da, wo sie diese Meinung vielleicht wirklich problematisch ist.
Das stimmt. Ich muss vorweg sagen, ich halte diese Äußerung von Alexander Gauland für wirklich abwegig und dümmlich und nicht vertretbar. Aber man muss einfach sehen, Meinungen sind durch das Grundgesetz auch geschützt, wenn sie nicht richtig sind oder ja, wenn sie nicht wünschenswert sind oder sogar wenn sie als bedrohlich angesehen werden. Ich lasse hier beiseite den besonderen Fall der Holocaust-Leugnung und der Volksverhetzung, die sind ja strafbar.
Eben, das fällt ja auch unter
das
Strafgesetz.
Das gibt es. Also die Meinungsfreiheit ist ja schon vom Grundgesetz her nicht völlig grenzenlos, sondern es gibt das Recht der persönlichen Ehre, den Jugendschutz, die allgemeinen Gesetze. Aber noch einmal, auch eine abwegige Meinung, und die von Alexander Gauland war abwegig, ist eine Meinung. Im Grundgesetz steht nicht, das Grundrecht der Fakten ist geschützt, sondern Meinung. Und es gibt eben unterschiedliche Meinungen. Diese war falsch. Ja.
Ihr Gegner in Ihrem Buch, Herr von Münch, ist ja die Political Correctness, kann man sagen. Die politische Korrektheit. Da ging es ja ursprünglich eigentlich nur darum, dass man andere Menschen, Minderheiten, Randgruppen nicht mit Worten stigmatisieren sollte. Also man soll eben nicht mehr Nigger oder Neger sagen, was ich eigentlich auch völlig in Ordnung finde. Und ich als Frau muss sagen, finde es auch gar nicht schlecht, wenn man mich als Kundin oder Patientin oder Journalistin anspricht, statt so in diesem generischen Maskulinum. Da ist der Kunde die Frau Breuer sozusagen. Aber wann würden Sie sonst sagen, wird politische Korrektheit zum Problem?
Also vorab, ich stimme Ihnen völlig zu, dass es gewisse Ausdrücke gibt, die einfach abwertend sind. Und es gehört sich in einer zivilisierten Gesellschaft nicht, Menschen durch ein Wort abzuwerten oder zu stigmatisieren. Deshalb würde ich nie auf die Idee kommen, einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Neger zu bezeichnen. Aber schon das Wort schwarz zeigt die Problematik. Also ich halte die Political Correctness dann für problematisch, wenn sie zum Beispiel übertreibt. Wenn das Wort Schwarzfahren oder Schwarzmarkt nicht mehr benutzt werden soll, weil Schwarz darin vorkommt. Das halte ich einfach für abwegig. Denn als der Schwarzmarkt existierte nach dem Krieg, gab es in Deutschland überhaupt keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Abgesehen vielleicht von einigen Soldaten der amerikanischen Armee. Die zweite Problematik sehe ich, wenn kulturelle Traditionsbegriffe ausgewechselt werden sollen, wie zum Beispiel der Weihnachtsmarkt umbenannt werden soll in Wintermarkt. Ich glaube nicht, dass Muslime in Deutschland sich wirklich, wie soll ich sagen, bedroht fühlen, wenn sie das Wort Weihnachtsmarkt hören. Das Dritte ist, das ist noch wichtiger, die Verschiebung eines Inhaltes. Wenn also statt Flüchtling Schutzsuchender gesagt werden soll oder statt der Mauer in der DDR der antifaschistische Schutzwall berufen wurde, das sind solche Übertreibungen, zum Teil Fälschungen direkt, die gefährlich sind. Und ich meine, Sprache ist auch eine Sache, ja, der Menschen, die sie sprechen. Kein Mensch würde heute mehr in Deutschland Fräulein, das Wort Fräulein gebrauchen. Das, als ich jung war, noch gang und gäbe war, will sagen, die Sprache schon von sich aus richtet sie sich nach Anstand und Sitte und sie zieht Worte aus dem Gebrauch, die nicht mehr anständig sind. Mhm.
Sie problematisieren Political Correctness ja zum Beispiel da, wo Sie zu einer, Sie zitieren da den britischen Historiker Timothy Garton Ash, Tyrannei des Gruppenveto wird. Und Sie zählen ja so Fälle auf wie deutsche Leitkultur, also diese ganze Diskussion, die es darum gegeben hat. Oder auch natürlich irgendwelche, ich sag mal, generalisierenden Äußerungen zum Gewaltpotenzial des Islam. Also da wird es ja auch so politisch relevant. Meinen Sie wirklich, da geht es um die Tyrannei eines Gruppenveto, wie ich gerade sagte?
Also, das ist ja ein Ausdruck, den nicht ich geprägt habe, sondern ein britischer Historiker. Er sieht wohl die Probleme, die darin liegen, dass zum Beispiel studentische Gruppen Menschen mit nicht geliebten Äußerungen von Vorträgen an den britischen Universitäten fernhalten. Und das ist dann ein Gruppenveto. Was nun die Leitkultur betrifft, so wäre das ein Ausdruck, den ich selber nicht gebrauchen würde. Er ist mir fremd. Aber der Begriff ist auch vieldeutig. Wenn er nur sagen soll, es ist eine Richtschnur des Zusammenlebens, dann ist eigentlich nichts dagegen zu sagen. Wenn dagegen irgendwelche nationalen Verhaltensvorschriften gegeben sein sollen, dann wäre ich dagegen. Ich darf Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich habe hier ganz in der Nähe an der Rotenbaum zur See im Rechtshaus ja meine Vorlesung gehalten. Und ich habe nach der Vorlesung einmal 4 Studentinnen getroffen und wollte ihnen die Hand geben. Nun waren das Studentinnen mit Kopftuch, also offensichtlich Muslima. Die eine Studentin hat mir die Hand gegeben und die 3 anderen nicht. Und diese eine hat dann gesagt, Herr Professor, meine Freundinnen geben einem fremden Mann auf der Straße nicht die Hand. Ja, ich musste erst mal kurz durchatmen, denn ich habe mich eigentlich nicht als fremder Mann verstanden, sondern als Lehrer, der ja auch prüfen muss. Ja, hat das was mit Leitkultur zu tun? Ich weiß es nicht. Ich denke, man muss ein Miteinander finden in einer zivilisierten Gesellschaft, was niemanden verletzt, was jeden achtet, aber was vielleicht doch sich an die örtlichen Gebräuche, wenn sie vernünftig sind, ein bisschen anpasst.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch ja so, dass letztlich diese ganze Forderung, also allein schon die ganze Forderung nach einer möglicherweise deutschen Leitkultur und eine Liste dessen, was das sein könnte, dass die natürlich von einer bestimmten politischen Seite ja fast schon unterdrückt wird, so würden Sie das ja beschreiben, aus Gründen der Political Correctness, weil wir mit unserer Geschichte eigentlich nicht von sowas anfangen können wie deutscher Leitkultur. Ob es wirklich diese Unterdrückung, also diese Tyrannei des Gruppenveto in dem Zusammenhang gibt, da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher, weil Sie haben ja eigentlich eine Debattenkultur in Deutschland. Es gibt die Gegner einer deutschen Leitkultur, aber Sie können natürlich in jeder Zeitung auch Befürworter der deutschen Leitkultur lesen. Also Sie können ja immer das Pro und Contra lesen. Oder würden Sie sagen, das vereinseitigt sich?
Naja, ich würde schon sagen, dass wer heute in Deutschland das Wort Leitkultur benutzt, im Grunde genommen begründungspflichtig ist, dass er überhaupt von diesem Gebilde spricht. Während die Kritiker haben es leichter. Die setzen das identisch mit völkisch oder so etwas und schon ist die Leitkultur nicht mehr als Begriff tragbar.
So, Herr von Münch, jetzt machen wir erstmal Musik. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie kein musikalischer Mensch seien und deshalb habe ich mir jetzt Musik überlegt. Und das Erste, was ich mir überlegt hatte, ist ja, Sie sind ja Jahrgang 1932 und dann habe ich mir gedacht, wir spielen einfach mal ein Stück, was in Ihrem Geburtsjahr komponiert worden ist, nämlich das Präludium und die Fuge Nummer 7 von Dmitri Schostakowitsch, gespielt von Keith Jarrett. Und nach der Musik reden wir mal darüber, was denn in dieser Zeit von 1932, sagen wir mal bis 1945, sogar 1950 in Ihrer Jugend abgelaufen ist. Das war Dmitri Schostakowitsch, Präludium und Fuge Nummer 7, gespielt von Keith Jarrett, komponiert im Jahr 1932, Ihrem Geburtsjahr, Herr von Münch. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, waren Sie 6, noch nicht mal 6, so viel zu jung, um jetzt in den Krieg geschickt zu werden. Wahrscheinlich haben Sie den Beginn noch nicht mal richtig mitgekriegt, vermute ich, in dem Alter. Aber Sie haben den Krieg dann natürlich in Deutschland mitbekommen. Sie sind aufgewachsen in Berlin, evakuiert nach Niederschlesien, dann auf der Flucht vor den Russen, zurück nach Potsdam, dann über die Elbe in den Harz. Das alles ist ja lange her, aber Sie haben mir gesagt, dass gerade in Ihren älteren Jahren jetzt diese Kriegserinnerungen wiederkehren.
Ja, das ist wirklich so und das erstaunt mich selber. Also vorweg noch einmal in die Vergangenheit. Ich war am Beginn des Krieges, wie Sie sagen, wirklich ein Kind. Aber ich habe dann die Bombenangriffe auf Berlin erlebt, bis wir evakuiert wurden nach Schlesien, die Flucht, dann den Luftangriff auf Potsdam und dann diese Flucht über die Elbe. Ich habe jahrzehntelang, so kann ich sagen, diese Erlebnisse und jeder Luftangriff war ja ein Erlebnis. Man wusste nicht, ob man lebend wieder aus dem Keller rauskam. Und schon dieses Sirenengeheul war widerlich. Und dieser Lärm der Bomben und der Staub, der dann von der Kellerdecke herunterkam und das ausfallende Licht und all diese
Sachen.
Die Angst,
es würde einbrechen wahrscheinlich dann auch. Ne? Das Haus würde zusammenbrechen über einem.
Ja, die Sorge natürlich. Die größte Sorge war, man würde verschüttet und würde dann ersticken. So, das ist mir nicht passiert, glücklich. Was ich nur sagen wollte, ist, dass ich all diese Eindrücke jahrzehntelang, ja, ich vielleicht verdrängt habe oder überhaupt nicht mich daran erinnert habe. Und je älter ich wurde, also jetzt eigentlich in hohem Alter, habe ich immer wieder diesen Albtraum nachts. Ich gehe als Kind durch eine völlig zerstörte Stadt auf der Suche nach meinen Eltern. Das ist im Moment so ein immer wiederkehrender Traum, der, wie gesagt, mit der Realität nicht direkt zu tun hat, aber irgendwie diese Angst widerspiegelt. Und was mich beruhigt hat, ist, dass ich nicht alleine stehe mit solchen Jugenderinnerungen im späteren Alter. Ich habe gelesen, dass Terence Hill, also der amerikanische Schauspieler, bei Dresden aufgewachsen war. Und er sagt jetzt, ich habe die Bombardierung von Dresden erlebt. Es war alles ganz rot. Was eine Bombe mit einem Kind macht, das bleibt bleibt das ganze Leben, auch wenn es nicht verletzt ist. Alle haben damals Angst gehabt. Ich will also nur noch einmal sagen, es scheint für alte Männer nichts Ungewöhnliches zu sein, dass sie diese Kriegserlebnisse in späten Jahren wieder erinnern. Vielleicht ist auch eine ganz banale Erklärung, dass man als Pensionär mehr Zeit hat, sich an so etwas zu erinnern.
Mehr Zeit zu träumen, meinen Sie?
Ja,
weil Sie sagen,
es
kommt ja in den Träumen wieder. Ja.
Eine begründete Erklärung könnte wahrscheinlich nur ein Psychologe geben.
Also Sie beschäftigen sich auch jetzt in Ihrer Wachzeit damit oder ist das mehr diese wiederkehrenden Träume?
Ja, also doch, der Zweite Weltkrieg ist schon ein Thema für den Völkerrechtler ohnehin, ja. Aber auch jetzt mit all den Kriegen in Syrien und man, also ich will schon sagen, Kriege sind für einen Jungen jedenfalls des Jahrgangs 1932 ein Thema.
Sie haben ja rückblickend auf Ihre Jugend mal in einer Rede gesagt, dass das Leben des Menschen geprägt von Zufällen oder gar von Fügungen ist. Wie meinen Sie das oder wie würden Sie das auf sich beziehen, die Zufälle und Fügungen Ihres Lebens?
Also ich glaube, das schließt direkt an das, was wir eben besprochen haben. Ich bin ein Kriegskind in dem Sinne, dass ein nicht unwesentlicher Teil meiner Jugend im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, mit all den Erlebnissen und Erfahrungen. Also ich erinnere noch, wie der Vater einer Freundin, die im Nebenhaus wohnte, mit der Bismarck untergegangen war. Das hat mich berührt, weil auf einmal war ein Vater weg, eines Kindes, das ich sehr persönlich kannte. Und das Überleben der Luftangriffe war sowieso eine Fügung. Es sind ungefähr 600.000 Menschen, Zivilpersonen umgekommen in diesen Luftkriegen. Und das war eine Fügung oder ein Zufall. Sie hatten auch erwähnt die Elbe. Mhm. Ich bin am Ende des Krieges in einem Ruderboot von der russischen Seite in den Westen gelangt. Auch eigentlich ein Zufall, weil es wollten Tausende von Menschen wollten in den Westen. Und es war ein junger Offizier, der meine Cousine, die war 14 Jahre alt, neben mir sah und dann zu seinen Soldaten gesagt hat, Kameraden, Frauen und Kinder voran in das Boot. Das hätte er nicht sagen müssen. Und insofern, ich hätte genauso gut in der DDR aufwachsen können, wenn nicht dieser Zufall oder diese Fügung gewesen wäre. Und ein drittes Beispiel. Es fragte mich nach Abschluss meines Jurastudiums ein Kollege, ob ich Interesse hätte an einer Assistentenstelle. Und ich hatte überhaupt keine festen Vorstellungen, was ich beruflich mal mit Jura machen wollte. Wie überhaupt, ich hätte mir auch ein Medizinstudium fest vorstellen können oder Journalistik oder irgendwas. Ich hatte Jura studiert. Es war eine Assistentenstelle frei. Und ich habe diesem Kollegen dann gesagt, warum nicht? Und so bin ich durch den Zufall einer freien Assistentenstelle in die Wissenschaft gelangt und dann später bei ihr geblieben. Also noch einmal Ihre Frage klar beantwortet. Mein Leben war bestimmt von einigen Zufällen und einigen Fügungen.
Ja, aber was Sie jetzt zum Beispiel mit der Assistentenstelle in Jura erzählen, ich denke, hätten Sie jetzt Medizin studiert, wäre möglicherweise etwas Ähnliches passiert. Also das heißt, Ihr Lebensweg wirkt ja eigentlich doch sehr, von hinten betrachtet jedenfalls, zielstrebig und ich sag mal auch sehr erfolgreich. Was würden Sie sagen, also welche Rolle spielt, also jetzt zum Beispiel ein Elternhaus, ein bildungsnahes Elternhaus würde man heute sagen, das einen auch fördert, was ich mir ja im Übrigen in der Nachkriegszeit gar nicht so einfach vorstelle?
Ich möchte auf mein Elternhaus insofern zurückkommen. Bei meiner Geburt 1932 war mein Vater arbeitslos. Es war ja die Weltwirtschaftskrise. Er ist dann später Offizier wieder geworden, was er schon im Ersten Weltkrieg war. Dann war er eben längere Zeit in Kriegsgefangenschaft, danach Waldarbeiter und dann schließlich Vertreter. Politiker kokettieren ja gern mit einer Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen. Das könnte ich so nie bestätigen, obwohl der Lebensweg meines Vaters mit Auf und Ab reich gesegnet war. die soziale Herkunft ist bei mir insofern ja offen gewesen, als meine beiden Eltern nicht studiert hatten und wir in der Familie praktisch keine Juristen hatten. Also es war keine Frage, das gebe ich zu, das hat natürlich schon mit der sozialen Herkunft zu tun, dass man Abitur machen würde. Aber danach, Studium war schon nicht unbedingt vorherbestimmt. Und Jura kam daher, weil ich so diese etwas idealistische Vorstellung hatte, nach diesem Wahnsinn des Nationalsozialismus und diesem Krieg muss man irgendetwas für Gerechtigkeit, für eine Ordnung tun, ja, die von Recht bestimmt ist.
Wir kommen jetzt zurück zu unserem, soll ich sagen, eigentlichen Thema. Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, sprechen wir natürlich auch über die Medien. Und Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein Kapitel, wo Sie über die Ereignisse und die Berichterstattung der Kölner Silvesternacht 15/16 schreiben, wo ja der WDR vor allen Dingen, die Öffentlich-Rechtlichen, sich sehr schwer taten, damit die Vorgänge da überhaupt publik zu machen und zu veröffentlichen. Meinen Sie, das war so eine Zäsur, das war so der Anfang von einem Vertrauensverlust in die Medien, von dem man jetzt immer spricht?
Ja, die Frage von Ihnen würde ich klipp und klar und mit Überzeugung mit Ja beantworten. Die Ereignisse der Silvesternacht in der medialen Darstellung waren eine Katastrophe, weil es viel zu lange gedauert hat, bis überhaupt darüber berichtet wurde. Und ja, das war eine Zäsur. So ist sie übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland angesehen worden. Es gibt sehr kritische Äußerungen, dass hier ein Ereignis von internationaler Bedeutung tagelang verschwiegen wurde. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Medien auch eine Verantwortung haben. Es gibt nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch Informationsfreiheit. Und das Grundrecht der Informationsfreiheit muss bedient werden, erfüllt werden, angereichert werden von den Medien. Und die Medien haben in der Kölner Nacht dieser Verantwortung sind sie nicht gerecht geworden. Wobei man zur Entlastung vielleicht sagen kann, dass auch viele Teile der Politik das zunächst runtergespielt haben. Von dem nicht ganz unbekannten Journalisten Jakob Augstein stammt ja die Formulierung, es habe ein paar grapschende Ausländer gewesen, womit die Ereignisse mit Sicherheit nicht richtig umschrieben worden sind.
Sie sprechen ja von einer fürsorglich lenkenden Berichterstattung der Medien. Was meinen Sie damit?
Ich meine eine informierende. Eine informierende Berichterstattung in dem Sinne, dass Ereignisse, die die Menschen bewegen, nicht unterdrückt werden dürfen, sondern dass darüber berichtet werden muss. Ich habe zum Beispiel auch in dem Buch mich dezidiert dafür ausgesprochen, dass die Herkunft von Straftätern genannt werden soll. Es gibt ein ganzes Kapitel, wo diese Umschreibungen dann zitiert werden. Mustafa G. Tötete aus Eifersucht Mustafa H. Der Leser ist doch nicht dumm. Der merkt, das sind Ausländer, aber er wird nicht informiert, aus welchem Land die kommen. Und das ist wieder wichtig, weil ja die Abschiebung von Straftätern nur in sichere Herkunftsländer geschehen kann, sodass der Leser auch ein Interesse daran hat, kommt er aus Afghanistan oder kommt er aus Ägypten. Und ich meine auch, es wird da immer viel zu sehr gedacht, dass dadurch Vorurteile geschürt werden. Ja, ja. Das muss man im Kopf haben, das ist richtig. Aber ich glaube, dass die Vorurteile viel heftiger geschürt werden, wenn der Leser oder der Rezipient einer Hörfunksendung etwa das Gefühl hat, es wird ihm etwas vorenthalten.
Von rechts wird ja dann verschwörungstheoretisch oft gemeint, es gäbe so eine Lenkung der Medien von oben, dass da bestimmt wird, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Das stimmt nach meiner Erfahrung nicht. Die Frage ist ja nur, warum wird in dieser Weise berichtet, wie berichtet wird?
Naja, es gibt zunächst natürlich schon gewisse Kodizes. Der Deutsche Presserat etwa hat sich dazu geäußert und sehr zurückhaltend.
Über die Nennung von Herkunftsländern.
Ausgesprochen. Ich vermute, die Medien wollen nichts falsch machen. Und sie sind aber da zu vorsichtig. Und man muss auch an den mündigen Bürger denken und nicht nur an ein paar Dumpfbacken. Und insofern sage ich noch einmal, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und man sollte da nicht ängstlich sein, darüber zu berichten. Jedenfalls würde ich mich dezidiert gegen diese Beurteilung wenden, es gäbe eine Lügenpresse. Eine andere Frage ist, und das hat Köln eben doch als Problem aufgezeigt, ob es gewisse Lücken in der Berichterstattung gibt. Und wenn zum Beispiel der Mord an einer jungen Studentin durch Asylbewerber zunächst verschwiegen wird, weil es nur ein regionales Ereignis ist, dann glaube ich, das Interesse, und zwar das berechtigte Informationsinteresse der Rezipienten, nicht ausreichend gewürdigt wird.
Würden Sie eigentlich angesichts der deutschen Medienlandschaft diese politische Überkorrektheit, würden Sie die eigentlich so auf die gesamten Medien beziehen? Wie würden Sie die Medienlandschaft beschreiben in Deutschland?
Also zunächst einmal positiv. Immer wieder die Erfahrung aus der Nazi-Zeit. Da gab es eine gelenkte Presse mit Sprachregelungen, ein wichtiges Wort im Zusammenhang auch der Political Correctness natürlich. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der deutschen Medienlandschaft in ihrer Vielfalt. Ich weiß genau, am Kiosk, wenn ich zu jenem Blatt greife, werde ich das lesen. Und wenn ich das greife, werde ich das lesen. Das System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bedeutet natürlich schon eine gewisse Konzentration. Aber sofern die öffentlich-rechtlichen Anstalten diesem Informationsauftrag gerecht werden und ihn nicht wie in Köln versäumen, damals kann man zufrieden sein. Also noch einmal, ich bin eigentlich insgesamt zufrieden, aber ich glaube, von Helmut Schmidt stammt dieses Wort der Rudelbildung unter Journalisten. Es gibt Themen, die verständlich aus der deutschen Geschichte von einem relativ breiten Spektrum der Medien gleich behandelt werden. Als Beispiel könnte ich Ihnen heute nennen die Diskussion um den UNO-Migrationspakt. Da lesen Sie in der Frankfurter Allgemeinen genau dasselbe wie in der Süddeutschen. Und das ist vielleicht doch ein bisschen problematisch.
Wer dagegen ist, ist rechts, ne?
Das ist
grundsätzlich so klassifiziert.
Dieses verdammte Schubladendenken, dass man immer in eine Ecke gestellt wird, wenn man nur vielleicht eine Frage stellt oder nur mal darüber nachdenkt. Und insofern muss man schon bitten, dass auch die Medienlandschaft vielfältig bleibt.
Wir machen, Herr von Münch, jetzt erstmal nochmal Musik. Und jetzt habe ich mir ja wieder was überlegt. Nämlich dachte ich, wir spielen jetzt die Titelmusik des Films Der dritte Mann. Das war ja ein ganz bekannter britischer Thriller aus dem Jahr 1949. Und die Titelmusik, das ist Zittermusik, komponiert von Anton Karas. Und zur Zither, und ich glaube sogar zum dritten Mann, beziehungsweise zu Wien, haben Sie eigentlich auch eine Geschichte zu erzählen, oder?
Ja, also meine Mutter hatte als junges Mädchen Geige gespielt und ich bin sicher, sie hätte es gerne gesehen, wenn ihre beiden Söhne, ich habe noch einen älteren Bruder, auch ein Musikinstrument gespielt hätten. Nun kam natürlich wieder dieser verdammte Krieg dazwischen. Klavierunterricht in einer Stadt, die luftkriegsgefährdet ist, ist natürlich nicht so einfach herzustellen wie heute. Dann hat meine Mutter gegen Ende des Krieges in einer Tauschzentrale eine Zither erstanden. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, dass eine Frau, als ein Land schon halb in Schutt und Asche lag und man gar nicht wusste, wie die Zukunft der Kinder aussehen würde, noch ein Musikinstrument erstanden hat.
Bildungsnahe Schichten, würde ich sagen, sind das.
Vielleicht
ja.
Bildungsnahe, jedenfalls musikinteressierte ja. Mutter. Und dass es ausgerechnet eine Zither war, das hat mich so bewegt, weil wir zitterten halt jede Nacht im Luftschutzkeller. Der langen Rede, kurzer Sinn, meine Mutter hat trotz der erstandenen Zither es nicht zu Wege gebracht, dass ich mich der Musik habe zuwenden können und wollen. Ich gehe gerne in eine gute Opernaufführung, aber ich bin von meinem Herzen und meinem Verstand und Wissen her mehr bei der bildenden Kunst als bei der Musik. Aber die Zittermusik im Dritten Mann, die ist mir unvergesslich. Das war ein Kultfilm damals und ja, toll.
Doppelkopf 4, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade die Titelmusik aus dem Film Der dritte Mann. Gast im Studio ist heute der emeritierte Rechtswissenschaftler Professor Ingo von Münch und wir sprechen darüber, ob die Meinungsfreiheit hierzulande durch die politische Korrektheit eingeschränkt wird. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Sie meinen ja in Ihrem Buch, Herr von Münch, es gäbe hier in Deutschland mittlerweile eine Debattenunkultur, in welcher der Mainstream Minderheiten abqualifiziert, statt mit ihnen zu diskutieren, also sie einfach in bestimmte Schubladen steckt. Und eines der Zentralschubladen sozusagen ist ja der Begriff des Populismus, das ist populistisch. Sie meinen aber eigentlich, das Wort diene vor allen Dingen der Diffamierung eines politischen Standpunkts, den man nicht teilt und weniger einer wirklich konkreten Beschreibung dessen, was da gesagt wird.
Das Wort Populismus hat ja eigentlich etwas mit Demokratie zu tun, eigentlich. Aber es hat sich jetzt ein Gebrauch herausgebildet, der das Wort Populismus eindeutig auf den Rechtspopulismus konzentriert. Ich finde, es ist so zu einer Floskel geworden, die permanent gebraucht wird, ohne dass man auf die eigentlichen Probleme eingeht. Also ein Stichwort Populismus ersetzt ja nicht eine Diskussion über Probleme, die vorhanden sind. Anders ausgedrückt, wieder mit einem Beispiel, wenn permanent mir nahegelegt wird, dass Viktor Orban in Ungarn ein Populist sei, dann würde ich lieber hören, warum ist er nach dieser Meinung ein Populist? Und schließlich nutzen sich solche Floskeln einfach ab im Gebrauch der Zeit und irgendwann mal wird man das Wort Populismus nicht mehr hören können, weil es zu oft gebraucht wird.
Es ist ja ein bisschen schon auf dem Weg, würde ich selber auch sagen, dass es inflationär gebraucht wird, ja. Jetzt schon, dass es eigentlich zu viel ist. Aber Sie meinen ja weiterhin, in der ganzen Auseinandersetzung mit unliebsamen Meinungsäußerungen wird eben nicht nur zu dem Begriff des Populismus gegriffen, sondern immer wieder vorschnell zu bestimmten, Sie nennen das Argumentationskeulen, gegriffen. Welche sind das? Welche meinen Sie da weiterhin?
Ich habe in dem Buch genannt die Faschismuskeule, die Rassismuskeule und die Nazikeule. Das bedeutet, eine bestimmte Meinung wird disqualifiziert von vornherein, wieder ohne Argumentation im Einzelnen, als ein Teil des Faschismus oder des Rassismus oder des Nazismus. Ich bleibe mal bei der Nazikeule. Ich finde, jemanden heute wegen, sagen wir mal, einer kritischen Äußerung zur Flüchtlingspolitik als Neonazi schon allein deshalb zu bezeichnen, wird den Schrecken der Nazizeit nicht gerecht. Anders ausgedrückt, ein solcher Vergleich relativiert im Grunde genommen diese unsagbare und einzigartige Zeit des Nationalsozialismus, den Zivilisationsbruch, den es ja gegeben hat. Und deshalb glaube ich, dass dieser schnelle und häufige Griff zum Nazi, auch in der Form Neonazi, die Schrecken der Nazizeit relativiert und deshalb sollte man damit vorsichtig sein.
Sie monieren ja auch, dass in der ganzen Auseinandersetzung mit der AfD letztlich solche Begriffe vorschnell benutzt werden, bevor es eigentlich wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt. Also es kann ja auch eine sehr streitbare Auseinandersetzung sein, aber da kommt halt, wie Sie sagen, die Argumentationskeule, das ist populistisch, das ist rassistisch etc. Andererseits ist es natürlich schon so, dass ich mich auch frage, das ist ja eine Gratwanderung, wie soll man jetzt damit umgehen, wenn, sagen wir mal, Donald Trump, auch ein Populist, ja, sage ich jetzt, von Haiti und El Salvador als Drecksloch-Ländern redet. Oder wenn Björn Höcke vom Reproduktionstyp des Afrikaners als Ausbreitungstyp spricht. Oder Alice Weidel von alimentierten Messermännern. Das ist jetzt vielleicht gar kein Rassismus, würde ich sagen, aber es ist ja von einer Vulgarität eigentlich und einer Verachtung und von einem Hass getragen, dass man natürlich schon das Gefühl hat, bitte da auch auf dieser Seite sachlich bleiben, etwas mehr politische Korrektheit bei trotzdem der Benennung von Problemen, die es vielleicht zum Beispiel gibt mit Kriminalität unter Flüchtlingen, die wäre doch angesagt. Also wie soll man mit diesen selbst tatsächlich hasserfüllten Positionen von rechts, sage ich mal, umgehen?
Ich würde vorweg sagen, das sind Provokationen, von Seiten der AfD.
Natürlich gegen die politische Korrektheit.
Ja. Die Frage ist nur, ob man auf Provokationen, wiederum durch Provokationen oder mit Schlagworten antworten soll oder ob man nicht, so schwer es einem fallen mag, versuchen soll, in eine argumentative Diskussion zu kommen. Also konkretes Beispiel, der Vogelschiss. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand den Alexander Gauland zur Rede gestellt hätte mit der Frage, Herr Gauland, halten Sie wirklich 6 Millionen ermordete Juden für einen Vogelschiss? Halten Sie viele Millionen gefallene deutsche Soldaten für einen Vogelschiss? Halten Sie den Verlust der Ostgebiete für einen Vogelschiss? Und so weiter und so weiter. Ich glaube, das mag wieder etwas idealistisch klingen, an die Kraft des Argumentes und an den, wie Habermas ja auch immer wieder betont hat, an den Diskurs. Das heißt, ich glaube nicht, dass man Provokateure jemals erreichen wird durch Totschweigen oder mit der Keule, sondern nur indem man jedenfalls den Zuhörern und den Zuschauenden klar macht, wohin diese provozierenden Aussagen führen und dass sie im Grunde genommen keinerlei Wahrheitsgehalt haben.
Was würden Sie denn summa summarum sozusagen den Medien mit auf den Weg geben wollen, nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben und was Sie auch in Ihrem Buch geschrieben haben?
Den Medien würde ich auf den Weg geben, nicht in den sogenannten Mainstream immer zu verfallen, sondern zu versuchen, auch Meinungen zu bringen, und zwar nicht sofort abwertend, sondern einfach als Meinungswiedergabe, sie zu erwähnen zumindest und dann zu argumentieren. Mich interessieren immer Leserbriefe und die Leserbriefe kritisieren sehr häufig die Medien, zu denen sie geschrieben werden, weil sie der Meinung sind, es wird nicht genug abgewogen. Es wird nur in eine Richtung geguckt.
Herr von Münch, wir sind jetzt gleich am Ende unseres Gesprächs. Und noch mal so am Rande gefragt, weil Sie eben sagten, Sie schreiben immer noch so gerne. Wie viel arbeiten Sie noch pro Tag? Also Sie sind ja schon lange emeritiert. Sie könnten ja eigentlich Pensionär sein und immer in Urlaub fahren oder wie oder was auch immer, was man dann so macht. Wie sieht Ihr Tagesverlauf aus? Immer noch sehr strukturiert durch Arbeit, durch Schreibtisch?
Ja, also er ist natürlich völlig anders als früher. Ja. Da hatte ich die Vorlesung, ja, da hatte ich die Prüfung. Da musste ich schreiben, weil man sich verpflichtet hatte, ein Manuskript bis zum Tag X abzuliefern mit so und so viel Zeilen und so viel Anschlägen. Ich bin jetzt natürlich viel freier. Aber ich habe natürlich auch nicht den Apparat. Früher hatte man Mitarbeiter, denen ich sagen konnte, was hat eigentlich der Bundesgerichtshof da im Mai entschieden? Und dann flitzte der oder die Mitarbeiterin los und brachte mir das. Es ist schwieriger, wissenschaftlich zu arbeiten. Und vielleicht ja, ist deshalb auch die Tendenz da, sich ein bisschen mehr in das Politische zu bewegen.
Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende des Gesprächs. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, wir spielen die Promenade von Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Auch das wieder mit dem Hintergedanken, weil Sie ja gesagt haben, haben Sie eben ja auch erwähnt, Sie hätten eine größere Affinität zur bildenden Kunst als zur Musik.
Ja.
Das ist richtig so.
Ja.
Und bei Mussorgski geht es ja um die Vertonung von Bildern, zwischen denen der Komponist umherläuft und sie sich anschaut. Und damit enden wir jetzt hier in unserem Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur. Herr von Münch, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass Sie im Studio waren. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Ich habe über Sie was gelernt. Und tschüss am Mikrofon, sage ich dann an die Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Thank you.